Altes Testament, zweite Buch der Chronik, Kapitel 33. Zweite Chronik, Kapitel 33, die Verse 1 bis 17. Und ich lese uns das mal vor. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte, und errichtete Altäre für die Baalim und machte Ascherim und warf sich vor ihm nieder, vor dem ganzen Herr des Himmels, und diente ihnen. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein für ewig. Und er baute für das ganze Herr des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn, und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom, und er trieb Zauberei und Beschwörung und Magie und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat viel, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Und er stellte das Götterbild der Götzen, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land weichen lassen, das ich euren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe nach dem ganzen Gesetz und den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen durch Mose. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgetilgt hatte. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen, und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernden Fesseln und führten ihn nach Babel. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer für die Stadt Davids westlich vom Gihon im Tal und bis da, wo es zum Fischtor hineingeht, und umschloss den Ophel. Und er baute sie sehr hoch und er legte Heeroberste in alle befestigten Städte in Juda. Und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte. Und er warf sie vor die Stadt hinaus, und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte auf ihm Heilsopfer und Danksopfer. Und er befahl Juda, dass sie den Herrn, den Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch nur dem Herrn, ihrem Gott. Das Thema heute: Verzweifle nicht, denn es gibt Hoffnung. Für mich ist diese Geschichte mit einer der größten Gnadengeschichten der ganzen Bibel. Für mich ist das etwas, wo ich jedes Mal beim Lesen eigentlich auf meine Knie fallen möchte und Gott für seine Gnade anzubeten. Manasse, ein paar Infos mal zu Manasse. Manasse heißt so viel wie der vergessen macht. Der vergessen macht. Er war ein Sohn von Hiskia aus Juda. Er regierte 55 Jahre in Juda, von 698 bis 643 vor Christus. In dieser Zeit war das Nordreich schon in die assyrische Gefangenschaft. Das war nämlich 722. Und im Nordreich gab es durch die Bank nur gottlose Könige. Da war nicht ein gesegneter Mann bei. Im Südreich, in diesen zwei Stämme, Benjamin und Juda waren, mit der Hauptstadt Jerusalem, da gab es immer mal wieder gesegnete Leute und auch wieder Leute, die nicht so unter dem Segen standen. Hiskia war ein Mann Gottes, der hat nicht alles richtig gemacht, gerade am Ende seines Lebens auch, werden wir nachher noch mal ein bisschen was hören. Aber er war ein Mann Gottes und mit 12 Jahren, als sein Vater starb, hatte Manasse dieses hohe Amt als König Israel zu fungieren. Und das ist eine Herausforderung. Ein junger Mann, 12 Jahre alt, stellen wir uns das mal vor. Und sein Vater, ein gesegneter Mann. Und dann lesen wir etwas. Das möchte ich uns mal vorlesen. Ihr wisst, dass Hiskia eine Phase hatte, wo er sterbenskrank war. Und er weinte und hat Gott gefleht, dass er nicht sterben solle. Und das lesen wir in 2. König Kapitel 20. Und ab Vers 5 und 6 möchte ich uns etwas vorlesen. Da sagt Gott zu Jesaja: Kehre um und sage zu Hiskia das Wort des Herrn zu ihm, dem Fürsten meines Volkes. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am 3. Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Man kann Hiskia sicherlich verstehen, wenn man todkrank ist und wir hängen alle irgendwo am Leben. Und Hiskia wollte noch nicht sterben. Und er hat gebetet. Und das darf man. Und jetzt pass gut auf. Manasse hatte einen gläubigen Vater, der mal in einer Situation war, wo er fast gestorben ist. 15 Jahre gab er ihn dazu. Und wie alt war Manasse, als Hiskia starb? 12. Das heißt, während der 15 Jahren, die er eigentlich schon beim Herrn hätte sein können, hat Gott ihn nochmal Manasse geschenkt. Habt ihr gelesen, die Verse, die ich euch vorgelesen habe? Da werden wir nachher gleich drauf kommen. Kommt nicht so gut bei weg, ne, Manasse? Aber ich möchte am Anfang 2. Chronik Kapitel 29, 2 noch etwas lesen. Da steht über Hiskia: Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Das ist eine schöne Aussage, ein schönes Lebenszeugnis über einen Mann Gottes. Er war ein gläubiger Vater. Und das ist ja auch schon eine Gnade, wenn wir als Kinder gläubige Eltern haben. Das ist eine ganz große Gnade. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Hiskia war ein Beter, wie jeder Mann Gottes ein Beter ist. Was meint ihr? Hat Hiskia oft für Manasse gebetet? Oh ja. Oh ja, das glaube ich. Hiskia hat nicht nur gebetet für seinen Sohn, Hiskia hat vorgelebt. Mehr geht eigentlich nicht. Jetzt müsste man eigentlich glauben, naja, bei so einem Vater, da gehen die Kinder doch auch die Wege Gottes. Und das muss das Herz, und das bricht das Herz eines jeden gläubigen Vaters, einer jeden gläubigen Mutter, wenn man selbst mit dem Herrn Jesus unterwegs ist, wenn man betet und man sieht, die Kinder sind nicht Gottesdiener, sondern Götzendiener. Wie muss das Herz eines gläubigen Menschen schmerzen, wenn man sieht, man selbst ist mit dem Herrn Jesus unterwegs und die Kinder sind auf Wegen, wo man ganz große Zweifel haben müsste, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass sie dabei sind. Und die erste Lektion, deswegen das Thema, verzweifle nicht, es gibt Hoffnung. Da kann man verzweifeln manchmal. Und wir müssen alle feststellen, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat keine Enkelkinder. Es ist keine Garantie, wenn du gläubig bist, dass deine Kinder auch den Weg in der Nachfolge Jesu gehen. Und da kann man doch manchmal verzweifeln. Wie viele gläubige Menschen kenne ich, die beten seit Jahren, dass ihre Kinder mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. Und das sind Männer und Frauen, die auch vorleben. Wisst ihr, manchmal müssen wir uns als Eltern auch etwas sagen lassen. Vielleicht sind wir auch für unsere Kinder ein Hindernis, weil wir nicht klar mit Jesus leben. Es gibt leider auch viele fromme Schwätzer unter den Christen. Oh, das gibt Väter, die sind hier ganz andächtig und heilig und zu Hause sind sie der blanke Teufel. Es gibt Mütter, die sind hier ganz liebevoll, servieren dir den Kuchen mit Serviette, mit Gabel, mit Kaffee. Und zu Hause sind sie nur am Schreien und lieblos. Die schlimmsten Heuchler sind die christlichen Heuchler, weil die Gott noch als Deckmantel nehmen. Aber bei Hiskia war das so, der hat wirklich mit Gott gelebt. Und dann kommt sein Sohn Manasse und wir lesen etwas in den Versen 2 bis 9. Da könnte einem das Herz stehen bleiben. Der hat seine eigenen Kinder durchs Feuer gehen lassen im Tal Ben Hinnom. Der war so im dämonischen Kult. Wir würden heute sagen, das war ein Satanist, ein Esoteriker. Und alles, was Gott verboten hat, hat dieser Mann gemacht. Also wenn einer besessen war bis zum Abwinken, dann war er das. Ist das nicht traurig, dass aus einer gläubigen Familie unter einem gläubigen König ein Sohn kommt, der wie kein anderer Israel ins Verderben hineingebracht hat durch seinen Götzendienst? Und da kann man verzweifeln. Manasse, einer der größten Götzendiener. Er hat sich mit Totengeistern eingelassen. Es war ein Spiritist, ein Okkultist. Der hat alles wirklich gemacht, das die größten mit schlimmsten Gräuelsünden. Manchmal kann man das nicht verstehen, dass so etwas passieren kann. Ich möchte jetzt gar nicht so auf die ganzen einzelnen okkulten Sünden, die er dort begangen hat, eingehen. Ich möchte neutestamentlich mal eine Parallele aufschlagen. Paulus, ein Mann Gottes. Glaubt ihr, dass der Paulus darauf geachtet hat, dass die Leute, die mit ihm unterwegs waren, gläubig waren? Was meint ihr? Hat Paulus jemand mit in den Dienst genommen, der nur ein Scheinchrist war? Das glaube ich nicht. Paulus war ein Mann voll Heiligen Geistes und er hat Ahnung gehabt. Das war ein Mann, der auch die Gabe der Geistunterscheidung hatte. Als diese Wahrsagerin dort immer kommt, die sind die großen Diener des Herrn in Apostelgeschichte. Da sieht er, das ist der Satan in dieser Frau. Und er sagt, fahre aus. Also er war ein Mann, der wusste genau der Geistunterscheidung. Der wusste, ob jemand mit Jesus wirklich lebt oder nur redet. Und einer seiner Mitarbeiter war Demas. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 10, einer der traurigsten Sätze in der Bibel neutestamentlich, da sagt Paulus, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Da muss Paulus am Ende seines Lebens den letzten Brief schreiben und er muss bekennen, mein Mitarbeiter Demas ist nicht mehr dabei. Ein Mensch, der ein brennendes Herz für Jesus hat und merkt, dass andere, die mal ein brennendes Herz für ihn hatten, nicht mehr auf dem Weg sind, das tut weh. Vielleicht erinnerst du dich in deiner eigenen Familie, deine Kinder vielleicht oder dein Mann oder deine Frau. Vielleicht gab es Phasen, wo sie auf dem Weg waren und du hast dich gefreut. Und irgendwas ist passiert und sie kommen nicht mehr unter das Wort. Sie gehen ihre eigenen Wege. Und da kann man als Mensch verzweifeln. Demas war auch weg. Der erste Korintherbrief ist der erste Brief, mit der geschrieben wurde von Paulus. Das war die Urgemeinde, die haben sich etwas eingebildet. Wir haben die Gabe der Prophetie, des Zungenreden, der Weissagung, die hatten alles. Könnte man sagen, das ist auch eine Ohrfeige übrigens für Leute, die behaupten, wenn alle Gaben da sind, dann ist die Gemeinde perfekt. Dann wäre die Gemeinde im 1. Korinther perfekt, aber alles andere. Ich lese uns mal die Dinge vor, die in dieser Gemeinde passiert sind. Und die hatten die ganzen Gaben da. Also Gaben allein tun es nicht. Das ist ganz wichtig, Geschwister, lasst uns nicht Sand in die Augen streuen. Es steht in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 5. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Mein lieber Scholli. Das sagt er zu einer Gemeinde, die geprahlt hat, wir haben die ganzen Gaben. Fleischlich. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, ihr vermögt es aber jetzt auch noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere sagt, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Menschenkult. Unter Christen kennen wir auch. Wer predigt heute, der komme ich nicht. Nächsten Sonntag, da komme ich. Menschenkult. Wie viel Menschenkult gibt es in Gemeinden? Hier sind Christen, die Paulus ansprechen muss, in 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1, überhaupt hört man Unzucht unter euch, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, und dann sind da Sünden aufgeführt, da denkt man, wir sind irgendwo in der Welt, aber nicht in einer Gemeinde. Nee, das war die Gemeinde des Herrn Jesus, wo die Sünden passiert sind. Da kriegt man Schock. Da könnte man verzweifeln. In 1. Korinther Kapitel 6, ab Vers 5, zur Beschämung sage ich es euch, also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer. Was ist das für eine Diagnose, die Paulus über die Gemeinde zu Korinth sagt, die sich für so viel eingebildet hatten? Da war viel Action, viel Träume, viel Vision, viel Zungenreden, viel Prophetie, viel Weisheitreden. Könnte man sagen, wow, die sind unter dem Segen des Heiligen Geistes, Gott segnet diese Gemeinde. Kann ich hier nicht entdecken. Und dann sagt Paulus, es gibt nicht einen, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Die haben sich gegenseitig angeklagt vor Gericht. Habe ich auch schon erlebt. Am Glaubenswerke gegeneinander sich vor weltlichen Gerichten das Recht holen wollen. Das ist eine Schande für Jesus. Manasse, einer der größten Götzendiener. Und das war nicht nur damals im Alten Bund so, sondern ich habe es eben gelesen. Und es gibt es heute auch. Man könnte manchmal verzweifeln. Manasse, wenn man so sieht, was der da angestellt hat, ich weiß nicht, ob wir geglaubt hätten, dass der jemals wieder rausgekommen wäre. Es steht in 2. König, Kapitel 21, 2 etwas. Das möchte ich jetzt einflechten. Und Manasse tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr von den Söhnen Israel vertrieben hatte. Ist das ein schönes Zeugnis? Ist das ein schönes Zeugnis? Er tat, was böse war in den Augen des Herrn? Wenn wir jetzt da aufhören würden, ja, dann wäre Manasse weg. Merkt ihr einen Satz? Wir sollten einen Menschen nie aufgeben, bis Gott dessen Geschichte zu Ende geschrieben hat. Das ist ein gewaltiger Satz. Wir sollten einen Menschen nie aufgeben, bis Gott dessen Geschichte zu Ende geschrieben hat. Es gibt nicht nur 2. König 21, es gibt auch 2. Chronik 33, die Verse 10, 11 und 12 und 13. Wenn wir das so gelesen hätten, wer von euch hätte noch gedacht, dass Manasse irgendwie eine Chance hat? Hoffnungslos verloren. Stell dir mal vor, du bist gläubig und stell dir vor, dein Sohn ist in allen spiritistischen Zirkeln drinne. Nichts anderes war Manasse. Stell dir vor, dein Sohn würde jeden Freitag zur Satansmesse gehen, würde auf den Friedhof mit Toten reden, würde zu jedem Wahrsager gehen und zu allen Esoteriker. Da würdest du doch denken, na, der kommt da nie raus. Ich weiß nicht, wie verzweifelt du bist. Ich weiß nicht, wie viel Not in deinem Leben sich breit macht, dass du denkst, mein Sohn, meine Tochter, meine Frau, mein Mann, mein Onkel, das wird sich nie ändern. Merk dir diesen Satz. Wir sollten einen Menschen nie aufgeben, bis Gott dessen Geschichte zu Ende geschrieben hat. Und die Geschichte schreibst nicht du, sondern Gott. Das möchte ich euch heute mitgeben. Seien wir da neu uns das bewusst. Manasse, und da ist ein wunderbarer Vers 10. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk bis dahin. Ist das nicht ein gewaltiger Gott? Ist das nicht ein gewaltiger Gott, der so einen Sünder, so einen in Dämonie verstrickten Menschen nicht aufgibt? Das sind Gräuelsünden gewesen, die Manasse da getan hat. Der hat nicht nur irgendwie mal jemand beleidigt so ein bisschen, sondern der hat richtig brutalste Dämonie betrieben. Und dennoch redet Gott zu Manasse. Was für einen Gott haben wir? Merkt ihr das? Gott hat immer einen Weg, zu den Menschen zu sprechen, die du schon längst abgeschrieben hast. Gott hat immer einen Weg. In Lukas Kapitel 15, Vers 1 bis 2, da steht, es nahten aber zu ihm, zu Jesus, wer? Alle Zöllner und Sünder ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Oh, wie schön. Ist es nicht herrlich, dass Jesus genau mit diesen Menschen zusammengekommen ist? Bist du auch ein Sünder? Dann sagt Jesus zu dir, herzlich willkommen bei mir, komm. Denn für die ist er gekommen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben die Menschen abgerichtet. In Markus Kapitel 2, Vers 17, da steht wieder etwas über den Herrn Jesus. Da sagt er, Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Gottes Herz hasst die Sünde, aber schlägt für den Sünder. Wo wären wir gewesen, wenn Gottes Herz nicht für uns schlagen würde? Und Gott hat so eine Liebe, dass ihn selbst diesen ganzen Bollwerk von Sünden im Leben von Manasse nicht aufhalten können, um nochmal mit ihm zu reden. Was für ein Gott. Was für eine Liebe. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wir haben keine Ahnung, wie gerne Gott verehrte Menschen wieder zurück nach Hause bringt. Was für eine Sehnsucht Gott hat. Deswegen, Bruder, Schwester, verzweifle nicht. Die hoffnungslosen Menschen in deinem Leben, die dich nachts nicht schlafen lassen, weil du vielleicht weinst, die liegen auf dem Herzen Gottes ganz besonders. Weil Gottes Herz besonders für die Verehrten schlägt. Für die, die sich selbst mit eigenen Wegen kaputt machen. Gottes Herz schlägt für diese Menschen. Auch wenn alle anderen sie nicht mehr anblicken. auch wenn alle anderen sie nicht mehr anfassen wollen. Denkt an Jesus, diesen Aussätzigen, er fasst ihn an. Welch ein Herr. In Römer Kapitel 5, Vers 8, da steht: Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wisst ihr, Jesus hat dort sein Leben gegeben, als du überhaupt noch nichts von ihm wissen wolltest. Ich weiß nicht, was du alles in dein Leben angestellt hast, aber Jesus war bereit, für diesen ganzen Mist vorab zu sterben. Der ganze Himmel konnte ihn nicht aufhalten, weil er dich in der Ewigkeit in seiner Nähe haben will. Wir haben keine Vorstellung, was Jesus für eine Herzensliebe hat, dass wir nicht verloren gehen. In Psalm 103, da steht, in Vers 2 bis 4, preist den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünde, der da heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Aus wie vielen Gruben, wo du reingefallen bist, hat der Herr dich schon rausgezogen. Ich auch nicht. Man kann sich manchmal nur schämen und kann sagen, Herr, was tue ich dir nur an? Aber er ist wirklich der gute Hirte. Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn, Halleluja, und groß an Gnade. Oh, ist das schön. Stellt euch vor, da steht, langsam zur Gnade und groß zum Zorn. Das steht da nicht, das sind wir. Wir sind langsam zur Gnade und wenn der Zorn, da wollen wir gleich raufboxen. Nein, nein, Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und dann lesen wir, er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, das stimmt. Nach unseren Sünden uns nicht vergolten, Halleluja. Denn so hoch der Himmel über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Oh, wie herrlich. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen in einer wichtigen Bibelauslegung zu diesem Vers. Wie oft hast du das schon gehört? Sofern der Osten ist vom Westen, hat er uns von uns entfernt unsere Vergehen. Wie oft hast du das dir gefragt? Was will der Herr damit sagen? Wisst ihr, was das bedeutet? Und jetzt passt gut auf. Es kommt etwas Wunderbares. Im Alten Testament gab es die Stiftshütte. Da gab es ein Eingangstor. Da war ein Brandopferaltar für die Sünden der Menschen. Da ging man weiter und da kam ein großes Zelt. Da war das Heilige und noch dahinter das Allerheiligste. Jetzt passt gut auf. Das Eingangstor lag im Osten. Das Allerheiligste im Westen. Wisst ihr, was das bedeutet? So wie damals die Israeliten das Lamm auf dem Brandopferaltar getan haben und der hohe Priester dieses Blut einmal im Jahr ins Allerheiligste kam zur Vergebung der Sünden, da war es ausgelöscht. Und deswegen steht hier, sofern der Osten ist vom Westen, hat er uns entfernt unsere Vergehen. Das Brandopferaltar, Jesus am Kreuz, das Allerheiligste, die Auferstehung Jesu und sein Blut redet jetzt für uns gerecht. Wenn der Satan kommt, dann redet sein Blut getilgt. Oh, ist das schön. So wie auf dieser Bundeslade die Cherubim guckten, die Engel der Gerechtigkeit. Sie guckten auf das Blut und alles war gut. Und wir wissen, dass Jesus ins Allerheiligste im Himmel gegangen ist und hat ein für alle Mal eine ewige Erlösung. Das heißt, wenn der Satan kommen will, dann ist dieses Blut, was für uns redet, ist alles vollbracht. Oh, wir können uns so bergen in diesem Herrn Jesus. Das ist so etwas Schönes. Und ich möchte uns dann noch lesen, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Und dann noch etwas Wunderbares. In Römer 6, Vers 23, da sagt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn jetzt da ein Punkt kommen würde, dann könnten wir alle nach Hause gehen. Aber da steht ein Semikolon. Es geht weiter, ein Komma. Die Gnade Gottes, aber ewiges Leben in uns. Nein, in Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn du kein Leben in dir hast, musst du nur zu ihm. Er hat genug davon. Er ist das Leben. Dein erbärmliches Leben, das der Satan vielleicht austreten möchte, ausknipsen, geht nicht. Merk es dir, das Licht Jesu, Jesus in dir, ist unbesiegbar. Jesus in dir kann keiner ausknipsen. Deine eigenen Werke und dein eigenes, oh, da sind wir erbärmlich. Aber Jesus in dir, da kann der Satan noch so wüten, keine Chance. Genau. Wisst ihr, Jesus Christus ist unser Licht in uns. Und deswegen sind Kinder Gottes zwar im Dunkeln, aber trotzdem in der Dunkelheit im Licht. Und das haben wir alle schon erlebt. Wir können am Boden sein. Man kann weinen. Man kann verzweifelt sein. Und ganz tief im Herzen merkt man, man hat Frieden. Wir können manchmal nicht mehr wissen, wo wir hingehen. Und wir merken ganz tief, da ist einer, der uns jetzt trägt. Und das ist er. Geschwister, verzweifle nicht. Es gibt Hoffnung. Dann kommt der Vers 11. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Gott hat gesprochen, Vers 10, aber da steht, aber sie achteten nicht darauf. Jetzt könnte man denken, sie achteten nicht darauf, so jetzt hat Gott ein für alle Mal die Schublade zugemacht. Man denkt jetzt wird er gefangen genommen, der Manasse, und jetzt ist aus, Zappenduster. Merk dir eins. Wenn wir auf Gott nicht hören, und das tun wir leider viel zu oft, dann führt Gott uns immer eine Etage nach tiefer und tiefer. Und der Herr geht so weit, bis wir völlig ausgestreckt am Boden liegen. Und leider ist es oft erst dann, dass wir schreien. Wenn alle unsere Stützen, auf die wir uns gestützt haben, nicht mehr funktionieren, dann merken wir, oh Herr, ich bin ein Idiot. Warum bin ich nicht gleich zu dir gekommen? Hast du das nicht auch erlebt, wo du so zu dem Herrn gerufen hast und hast vielleicht unter Tränen gesagt, Herr Jesus, strecke doch noch einmal deine Hand aus und hilf mir. Und hast du nicht gemerkt, dass die Hand gekommen ist? Das ist etwas, was uns Mut macht. Ein jammerliches Bild eigentlich. Ein Königssohn von Juda. Gefesselt. Babel. Babel ist immer ein Bild für Dämonie. Der König von Babel ist ein Bild im Alten Testament für den Satan. Für die Verführung. Manasse war berufen, Gott zu dienen und liegt im Kerker gebunden. Vom König Babel gefesselt. Geschwister, ist das nicht manchmal in unserem Leben als Christen auch so? Wir sind Christen, wir gehören Jesus Christus. Und dadurch, dass wir mit der Sünde manchmal spielen und nicht vorsichtig sind, sind wir gebunden. Oh, wie muss Gott das schmerzen, wenn er seine Kinder sieht, für die er die ganze Erfüllung, den ganzen Sieg hat. Und er sieht uns vielleicht auch gebunden, wie Manasse. Es gibt noch eine Parallele zu Manasse. Das Bild, wenn man darüber nachdenkt, könnte man weinen. Mensch, könnte man sagen, Manasse, du solltest eigentlich regieren, Gott verherrlichen. Jetzt liegst du dort im Gefängnis, im Kerker, gebunden. Manasse, wo ist deine Berufung? Es gab noch einen Mann, der war sehr stark. Die Bibel sagt, der stärkste Mann mit überhaupt, den es gehabt. Simson oder Samson, ne? In Richter Kapitel 16, Vers 20, ihr kennt die Geschichte. Er lässt sich ein mit Sünde, mit der Delilla, und dann geht alles den Bach runter. Die Haare werden abgeschnitten. Und dann geht das alles los. Und dann steht in Richter 16, Vers 20 und 21, da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich, ich werde davonkommen, wie es mal für mal gelang, und werde mich freischütteln. Das denken wir manchmal auch. Wir spielen mit der Sünde und ja, es ist zwar nicht so angenehm, aber wir haben trotzdem noch die Macht. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Das ist auch traurig, dass ein gläubiger Mensch das nicht merkt. Wisst ihr, das ist bei uns manchmal auch so. Wir machen einfach so weiter unser Programm, da ist Sünde, wir haben nicht aufgeräumt. Wir machen einfach weiter und merken, ich mache das alles nur noch aus mich heraus, da ist aber der Heilige Geist schon lange nicht mehr am Wirken. Man kann viel ohne Jesus für Jesus tun. Man kann viel ohne Jesus für Jesus tun. Aber wir sollten mit Jesus für Jesus was tun. Und wisst ihr, was dann steht? Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus. Wenn ich das immer sehe, könnte ich weinen. Das ist ein Mann Gottes, ein Simson, ein Geweihter. Und die Augen werden ausgestochen. Er ist blind. Wenn man Gott verlässt, wird man blind. Wenn man Gott verlässt, macht der Satan uns blind. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernden Fesseln. Und er musste im Gefängnis die Mühlen drehen. Das heißt, könnte ich weinen, wenn ich sowas lese. Da ist ein Mann Gottes. Der wird wie ein Tier, wie ein Esel, wie ein Viech behandelt. Simson, du bist ein Geweihter Gottes. Du solltest ganz woanders sein. Du solltest den Herrn verherrlichen. Und jetzt bist du zum Knecht der Philister geworden. Wie ein Esel, wie ein Viech, wie ein Tier drehst du deine Runden. Wie weit kann es mit einem gläubigen Menschen kommen, wenn er die Sünde nicht aufgibt? Und dann steht hier, er musste im Gefängnis die Mühlen drehen. Und dann steht ein kleiner Satz, den überlesen wir oft. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen. Gnade. Seine Kraft lag in den Haaren. Und dieser kleine Satz zeigt mitten im Gericht, dass Gott schon wieder dabei war zu helfen. Und wir wissen, dass er später dann wieder längere Haare hatte. Die Kraft kam zurück und er durfte in seinem Tod mehr Feinde Israel besiegen als zu Lebzeiten. Aber wisst ihr, was da noch steht? Das möchte ich euch noch sagen, 23 bis 25. Und die Fürsten der Philister versammelten sich zu seinen Freudenfest, um ihren Gott Dagon ein großes Schlachtopfer darzubringen. Denn sie sagten, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Merkt es dir, wenn wir als Christen den Herrn Jesus untreu sind, kriegt Satan Ehre. Die Götzendiener beten den Gott Dagon an und unser Gott, der wahre Gott, wird geschmäht. Wie oft passiert das in unserem Leben? Und dann steht dort, und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott. Das heißt, dadurch, dass ein gläubiger Mensch in der Sünde verharrt und unbrauchbar ist, da freuen sich die Ungläubigen und sagen, siehst du, es sind alles nur geistliche Spinner und der Jesus, der taugt auch nichts, der kann gar nichts. Merk es dir, du tust Schande über Jesus bringen, wenn du nicht klar mit ihm lebst, so wie hier Simson. Und dann geht es weiter. Den, der unser Land verheerte und den, der unsere Erschlagenen zahlreich machte. Und wisst ihr, was dann steht? Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, da sagten sie, ruft Simson herbei, er soll für uns Späße machen. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er musste vor ihnen Späße machen. Ist das nicht grausam? Da wird ein Mann Gottes zum Pausenklon. Und er dreht dort seine Mühle. Das Entscheidende bei Manasse war, dass der Herr ihn nicht losgelassen hat. Und dann passiert etwas. Manasse, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, in der Bedrängnis zur Erkenntnis. Da steht, und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Wie lange hat Gott gebraucht, dass dieser Mann auf seine Knie liegt? Oha. Wisst ihr, was dann besteht? Und betete zu ihm. Das ist der Schlüssel. Und er ließ sich von ihm erbitten. Und er hörte sein Flehen. Und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Müssen wir vorstellen, was Gott macht. Gott ist nie nachtragend. Merkt ihr das? Deswegen, wenn du nachtragend bist, dann hast du etwas, was Gott hasst. Gott ist nie nachtragend. Gottes Herz schlägt für volle Vergebung. Und deswegen sollten wir nie nachtragend sein. Leute, wenn Gott uns so viel vergeben hat in unserem Leben, wer sind wir denn, dass wir andere da verklagen wollen? Das ist doch lächerlich. Ich finde das so gewaltig, dass Gott ihn nimmt und dieser Götzendiener, dieser Mensch, auf den keiner mehr einen Pfefferling gesetzt hätte, Gott nimmt ihn zur Königsherrschaft. Da steht Königsherrschaft in seine... Ich hätte verstanden, wenn Gott gesagt hätte, er führte ihn zurück und machte ihn zu einem Tagelöhner. Nein, da steht, er führte ihn in seine Königsherrschaft. Das heißt, Gott gibt ihm nicht nur die volle Vergebung, er setzt ihn wieder neu zum König ein. Leute, das ist... Der verlorene Sohn ist das gleiche Bild im Neuen Testament in Lukas 15. Der Sohn sagt zu Recht, ich habe alles verprasst. Der Vater soll mich zu einem Diener machen. Der war zufrieden, wenn er ein Diener gewesen wäre. Und der Vater sagt, du bist kein Diener. Du kriegst meinen Ring. Mit diesem Ring hast du alle Vollmacht, die Geschäfte für mich zu tun. Alles, was meins ist, ist jetzt wieder deins. Ich gebe dir ein neues Gewand. Und das ist alles deins. Das, was du verprasst hast, das gebe ich dir alles zurück. Alles, was mein Erbe ist, ist dein Erbe. Merken wir, 2. Chronik 33 ist die Parallelstelle zum verlorenen Sohn. So schön ist die Bibel. Ach, wisst ihr, das Schöne ist, an der tiefsten Stelle unseres Lebens, da steht Gott immer mit offenen Armen auf dich und wartet. Das ist so herrlich. Dass wir einen Gott haben, und das ist das, was er am Kreuz zeigt. Jesus wurde nicht so gekreuzigt und auch nicht so, sondern so. Wisst ihr warum? Damit er dich an sein Herz schließen kann. Er will damit zeigen, alle, die ihr lebt, habt Platz an mein Herzen. Und egal, was in deinem Leben steht, Jesus steht immer, weil du sein Kind bist, so vor dir. Du kannst immer zurück zu seinem Herzen. Ich habe einen Satz gelesen, der hat mich so bewegt. Da war jemand an seiner Tür und er hat gesagt, Freunde sind immer herzlich willkommen. Und du bist nicht nur ein Freund Gottes, wenn du sein Kind bist, du bist sein Kind. Wisst ihr, ich sage euch etwas. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe auch Kinder. Ich mache auch nicht alles richtig und sie auch nicht. Aber ich liebe meine Kinder. Ich hoffe, dass sie das wissen. Und ich glaube, meine Kinder lieben mich auch. Solange ich auf dieser Erde lebe, egal was sie anstellen, wird mein Haus immer offen sein. Immer. Solange ich lebe, mein Haus wird nie zu sein. Und wenn ich, sündiger Egoist, schon so handle, wie viel mehr Gott? Lass dir nicht vom Satan einreden, du hast verspielt. Lass es dir nie einreden, Bruder, Schwester, verzweifle nicht, es gibt Hoffnung. Vielleicht ist etwas in dein Leben, in deiner eigenen Familie, wo du sagst, wenn du wüsstest, wo mein Sohn, wo meine Tochter, oder wenn du wüsstest, wo mein Mann oder meine Frau steht, wenn du wüsstest, wo mein Onkel oder mein Bruder steht, weißt du, es ist nicht wichtig, ob ich das weiß, ich weiß nur eins, dieser Gott, der ein Manasse wieder in die Königsherrschaft führt, der holt auch das Problem aus deinem Lebenskeller wieder raus. Und das Letzte, was ich dir sagen will, Manasse, wahre Umkehr, die sieht man. Er ist nach Jerusalem gekommen, was macht er? Er baut den ganzen Mist der Altäre weg. Und daran sieht man auch, ob jemand wirklich umkehrt, wenn er aufräumt im Leben. Wisst ihr, ich glaube, dass Menschen, die wirklich mit Jesus unterwegs sind, die erkennt man an einer Sache. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, das kann man also sehen, Neues ist geworden. Ich kenne viele Leute, die haben gesagt, ich habe wieder einen Neuanfang gemacht mit dem Herrn Jesus. Oh, da freue ich mich. Und dann schaue ich in ihr Leben und sie ziehen immer wieder im gleichen Kreisen ihres alten Weges. Es ist kein Neuanfang. Als Manasse aus dem Gefängnis rauskam, da hat er nicht mehr das alte Leben geführt. Das, was er selbst aufgebaut hat, hat er zerstört. Der hat nicht überlegt, oh, das kostet richtig Geld, den Altar, der hat richtig Knete gekostet. Nein. Weißt du, wenn Gott dein Herz packt, dann ist alles andere für dich unwichtig. Dann willst du nur noch eins, du willst ihm gefallen. Und ich möchte euch das so zum Schluss mitgeben, verzweifle nicht. Und ich möchte das auch für dein Leben mitgeben, auch besonders mein Maiko, meine Medi. Ich möchte euch das so mitgeben, weil Gott mir eure Not so aufs Herz legt. Verzweifelt nicht. Gott hat alles im Griff, auch wenn wir das momentan nicht sehen. Wisst ihr, was das Schöne ist? Es gibt so ein altes Lied und es gibt auch im Hiob etwas. Da sagt Hiob, mit Tränen blickt mein Auge auf dich, o Herr. Mit Tränen. Das Schöne ist, dass wir geistlich auch ganz offen unseren Bankrottzustand sagen dürfen. Wir dürfen sagen, Herr, ich habe Angst, ich bin verzweifelt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich habe zu Maiko etwas gesagt. Das möchte ich euch so mal geben. Hiob. Wenn wir an Hiob denken, wenn ich an Hiob denke, dann denke ich auch an Maiko. Gott sagt von Hiob, er war rechtschaffen, er war gerecht, er war der frommste von allen. Jetzt könnten wir menschlich denken, wie die Freunde, denen wird es immer gut gehen. Ausgerechnet dieser Mann wurde wie kein anderer Mann in Gottes Schmelzofen geworfen. Ich habe die letzten Nächte schlecht geschlafen, weil ich ständig auch an Maiko denken musste und ich habe viel gebetet für ihn. Und Gott hat mir immer wieder gesagt, du hast keine Ahnung, Christian. Nur die Besten werfe ich in solche Schmelzofen. Nur die Besten schmeiße ich in so einen Schmelzofen. Und das möchte ich euch so mitgeben. Maiko und Medi, auch wenn menschlich gesehen manches hier wahnsinnig schwer ist, Gott wird euch dafür reichlich segnen, dass ihr hier seid, dass ihr in eurer Not den Herrn nicht verleugnet, dass ihr den Herrn verherrlicht. Das gibt mir ganz viel. Wenn es mir mal nicht so gut geht, schaue ich auf euch und ich merke, Herr Jesus, danke für meine Geschwister. Und der Herr möge uns alle segnen, dass wir nicht verzweifeln. Es gibt Hoffnung. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er ist nicht nur etwas von der Hoffnung, er ist ein Gott der Hoffnung. Und vielleicht müssen wir heute Abend oder jetzt auch nochmal neu beten. Herr Jesus, nimm du alle Verzweiflung aus meinem Herzen und erfüll mein Herz neu mit deiner Hoffnung. Und das möchte ich, dass wir es tun, dass wir zusammen nochmal beten. Und wenn wir können, stehen wir auf. Nur wenn wir können. Wenn nicht, bleiben wir sitzen. Lieber Vater im Himmel, wir als deine Kinder wollen dir heute Abend ganz offen bekennen, dass wir vielleicht nicht in so einen heftigen Sünden wie Manasse hineingefallen sind, aber dass wir doch auch oft eigene Wege gehen. Und zu unserer Schande wollen wir dir auch bekennen, dass wir manchmal genauso viel Demütigung bringen für deinen Namen, weil Menschen wissen, dass wir eigentlich Kinder Gottes sind und wir so schlecht vorleben, denken sie automatisch auch schlecht über dich als guten Hirten. Und wo wir deinen Namen dadurch Unehre gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir sind Christen und haben gelebt wie Gottlose. Vater, da möchten wir uns bei dir entschuldigen und um Vergebung bitten. Vater, wir wollen dir einfach sagen, dass wir so gerne deine Kinder sind, aber du hast uns ausgesucht mit all unseren Schwierigkeiten. Vater, du weißt ganz genau, wo auch in unserem Leben die Verzweiflung Überhand genommen hat. Du weißt, wo wir Dinge nicht mehr glauben, dass sie sich verändern. Und wir möchten dich bitten, dass du dieses aus unseren Herzen nimmst. Du sagst in deinem Wort, du bist ein Gott der Hoffnung. Und Herr Jesus, du lebst in uns. Und deswegen bitten wir dich jetzt, dass diese Hoffnung ab jetzt und heute ganz neu für die kommende Woche unser Leben prägt. Danke, dass du mit deiner Hoffnung uns nie aufgibst. Amen.